Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und wir sprechen heute wieder über eine, beziehungsweise über zwei Entstehungsgeschichten. Das ist ein neues Format, das wir jetzt öfter präsentieren werden. Wir freuen uns darauf. Das war ursprünglich, Pia, kannst du dich überhaupt noch an den Ursprung von den Entstehungsgeschichten erinnern?
Ja, wir haben damals online, ich glaube, es war auf Instagram, nachfragt, ob jemand Ideen für Folgen hat, für weitere. Und irgendwer, irgendein anonymer Leser und Leserin, hat gefragt, ob wir interessante Entstehungsgeschichten oder spannende Entstehungsgeschichten vorstellen könnten. Und dann haben wir uns gedacht, oh, das klingt doch cool. Und dann haben wir es das erste Mal gemacht.
Und festgestellt, es gibt so viele tolle Entstehungsgeschichten von literarischen Werken.
Könnten ewig weitermachen.
Genau, und das macht ja total Spaß, weil das Besondere an dieser Folge ist das Format, nämlich die Pia und ich kommen beide mit einer Entstehungsgeschichte an den Tisch. Ich kenne meine Entstehungsgeschichte, Pia kennt die ihrige, aber wir tauschen uns nicht vorher aus, welche Entstehungsgeschichte wer mitgebracht hat. Und ihr könnt wie das letzte Mal wieder abstimmen am Ende der Folge, beziehungsweise wenn die Folge ausgestrahlt wird, gibt es wieder auf Instagram eine Abstimmung, welche der Entstehungsgeschichten euch besser gefallen hat. Und Pia, letztes Mal hat dann wieder erwarten der William Burroughs gewonnen.
Ja, genau. Also Drogen sind spannender als Mord, haben wir festgestellt.
Ich hätte gedacht, bei dem True Crime Bonanza, das gerade vorherrscht in unserer Gesellschaft, dass du auf jeden Fall die besseren Karten hast. Da war ich sehr überrascht.
Also habe ich einfach Pech gehabt.
Ja, deine Geschichte hat das letzte Mal verloren. Wer weiß, vielleicht wird es diesmal anders.
Schaut mal, ich habe eine tolle Geschichte mitgebracht.
Okay, letztes Mal habe ich angefangen. Deswegen Bühne frei für dich, Pia, und deine Entstehungsgeschichte.
Meine Geschichte beginnt in Oxford in den 1950er Jahren. Christina, stell dir vor, du bist Studentin in Oxford in den 1950er Jahren. Du kannst dir schon bildlich vorstellen, oder? Der Krieg ist vorbei, es ist ein wirtschaftlicher Aufschwung in Großbritannien und du besuchst Vorträge von ganz bekannten Wissenschaftlern. Klingt schon recht gut, oder?
Klingt sehr gut.
Einer deiner Professoren ist zwar ein renommierter Sprach- und Literaturwissenschaftler, hat aber ein fast nicht existentes Publikum bei seinen Vorlesungen. Denn er nuschelt total und seine Vorträge sind deswegen kaum zu verstehen. Das kommt ihm aber in Wirklichkeit entgegen, denn damals haben Professoren, wenn es kein Publikum gegeben hat, die Vorlesung einfach sausen lassen können und sind trotzdem bezahlt worden.
War das am Ende sein Trick?
Genau. Aber du bist ja interessierte Studentin, deswegen machst du sowas nicht da. Und kommst trotzdem zu den Vorträgen über Geoffrey Chaucer und den Aufbau von Heldenreisen und hinderst den Professor daran, seine Fantasy-Trilogie abzuschließen.
Ich glaube,
du weißt schon, wer es ist. Verrat's uns.
J.R.R. Tolkien.
Ja, genau.
Oh, er hat genuschelt.
Extrem anscheinend. Okay. Den hat man fast nicht verstehen können.
Das wusste ich nicht.
Also für die, die es nicht wissen, J.R.R. Tolkien ist der britische Schriftsteller, der Herr der Ringe-Trilogie geschrieben hat.
Also ich glaube, Shakespeare ist der britische Schriftsteller, aber dann...
Na, das ist der britische Theaterstück-Schreiber.
Stimmt.
Vielleicht ist das nochmal was anderes. Und die Studentin hat es auch wirklich gegeben, die bei der Vorlesung.
Ist die auch Christine?
Na, aber du kennst sie. Sie ist eine alte Bekannte aus dem Podcast.
Caroline Wahl.
Na,
ja, die ist zu jung.
Diana Wynne Jones.
Oh, ja stimmt, das haben wir sogar noch erwähnt im Podcast.
Die ist...
wo wir das aufgenommen haben mit Das wandelnde Schloss.
Ja. Genau, das ist die Autorin von Sophie im Schloss des Zauberers und Howl's Moving Castle. Und die war tatsächlich Tolkien's Studentin und von der stammt auch diese Anekdote.
Das ist nett.
Anscheinend war sie eine der wenigen Studenten, die das wirklich ausgehalten haben, weil er so schrecklich vorgetragen hat. Und damit wären wir schon bei der Entstehungsgeschichte von Herr der Ringe. John Ronald Reuel Tolkien, ich hoffe, ich spreche das richtig aus,
wow.
J.R.R., wurde 1892 geboren und war, bevor er Herr der Ringe schrieb, vor allem als Sprach- und Literaturwissenschaftler bekannt. Er war eben sehr an Sprachen interessiert und hat auch alte Mythen und Legenden total gemocht. Zum Beispiel hat er totales Faible für Beowulf. Und deswegen findet man diese Elemente auch in seinen Texten wieder. Der tatsächliche Entstehungszeitpunkt von Herr der Ringe ist schwierig nachzuvollziehen. Tolkien hat im Ersten Weltkrieg gedient, unter anderem auch bei der Schlacht bei der Somme, und hat schon während der Zeit angefangen, Gedichte und kurze Geschichten, die in Mittelerde spielen, verfasst. Der Erste Weltkrieg war natürlich ein total einschneidendes Ereignis für ihn und hat ihn beim Schreiben von Herr der Ringe auch beeinflusst. Also viele sind davon ausgegangen, dass eventuell der Zweite Weltkrieg Einfluss war und dass Sauron vielleicht eben für Stalin steht oder so.
Das habe ich auch schon mal gehört, die Theorie.
Aber er hat es damals dementiert und hat 1966 im Vorwort zur revidierten Ausgabe von Herr der Ringe geschrieben: Man muss in der Tat persönlich in den Schatten des Krieges geraten, um zu erfahren, wie bedrückend er ist. Aber im Laufe der Jahre scheint man nun oft zu vergessen, dass es ein keineswegs weniger furchtbares Erlebnis war, in der Jugend von 1914 überrascht zu werden, als 1939 und in den folgenden Jahren vom Krieg betroffen zu sein. 1918 waren bis auf einen alle meine nächsten Freunde tot. Tolkien hat sein Studium 1915 abgeschlossen und hat deswegen seine wissenschaftliche Karriere erst nach dem Krieg starten können. Er behauptet, dass der Hobbit, das ja seine erste Romanveröffentlichung war, plötzlich und ohne Planung begonnen hat. Und zwar mitten in der Korrektur von einem Aufsatz. Im Jahr 1930 oder 31, er hat damals diesen ersten Satz auf ein leeres Blatt Papier geschrieben: In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.
Aber hat halt 15 Jahre vorher schon oder seit 15 Jahren das immer im Kopf mit sich getragen.
Genau. Der Hobbit war an Kinder gerichtet und wurde vom Verleger Stanley Unwin begutachtet. Unwin war immer der Meinung, dass Kinderbücher am besten von Kindern beurteilt werden sollten. Und deshalb hat er seine Manuskripte für ein kleines Taschengeld immer seinen Kindern zur Einschätzung überlassen. Die haben dann kurze Berichte verfasst und auf Grundlage dieser Einschätzung sind dann die Bücher entweder veröffentlicht worden oder nicht. Der Hobbit ging dann eben an seinen 10-jährigen Sohn Rainer Unwin, der das Buch sehr mochte und meinte, es werde allen Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren gefallen.
Wow,
das ist eine sehr gute Einschätzung.
Der ist schon der Verleger in zweiter Generation.
Ja, der hat damit nämlich auch den Herr der Ringe rausgebracht.
Ach,
ja, dazu komme ich noch. Der Hobbit wurde daraufhin 1937 veröffentlicht und war ein Erfolg. Auf Wunsch des Verlages wurde Tolkien gebeten, die Geschichte weiterzuschreiben. Das hätte angeblich wieder ein Kinderbuch werden sollen, aber ist dann doch nicht so gekommen und es hat ein bisschen gedauert, bis die Fortsetzung rausgekommen ist. In der Zwischenzeit hat Tolkien 1939 den bekannten Vortrag on Fairy Stories gehalten. Darin geht es um Märchen und fantastische Geschichten als Literaturform. Und davon sagen viele, dass es eben die Geburtsstunde der Fantasy-Literatur der Modernen war. Und damit Fantasy als eigenes Literaturgenre ins Leben gerufen wurde. Tolkien wird daher oft eben auch als Begründer der Fantasy-Literatur genannt. Man muss auch sagen, dass Fantasy-Literatur damals nicht wirklich angesehen war, vor allem in seinen akademischen Kreisen. Tolkiens Kollegen haben sich oft lächerlich gemacht darüber und ihn anscheinend immer gefragt, how is your Hobbit? Also wie geht's deinem Hobbit?
Es ist voll oft so, dass Leute belächelt werden für was später total erfolgreich wird.
Ja. Bis die Haupttrilogie Herr der Ringe dann veröffentlicht wurde, hat es aber noch gedauert. Einerseits liegt der Zweite Weltkrieg dazwischen, andererseits gab es ein Hin und Her mit dem Verlag und so wurde der erst 1954/55 veröffentlicht und zwar inzwischen von Rainer Unwin, dem Verlegersohn, der alt genug war nun inzwischen.
Wahnsinn.
Und ungeplanterweise ist dieses Gesamtwerk in 3 Teilen veröffentlicht worden als Trilogie, weil nach dem Weltkrieg die Papierkosten so hoch waren. Und deswegen
Roman. Das heißt, diese dicken Ein-Roman-Ausgaben, die es gibt und die man gar nicht halten kann, die sind eigentlich die Form, wie es gedacht war.
Genau.
Wow, das würdest du halt nie durchkriegen.
Überhaupt nicht. das war dann einfach preiswerter und deswegen hat es der Verlag so rausgebracht. Es war also nie als Trilogie geplant und Tolkien hat sich immer gegen diese Bezeichnung gewehrt. Also da mochte das gar nicht.
Er mochte das nicht. Wie Stephen King mit Shining, dem Film, hat er auch nicht gemocht. Die Stanley Kubrick-Interpretation.
Ja.
Und tja,
trotzdem
Tolkien.
So bekannt
wie Pech. Spätestens mit Peter Jackson ist die Möglichkeit also das ist vorbei. Du kannst das, jeder wird für immer.
Das ist die Trilogie.
Ja, das ist also die Trilogie. Es ist der eine.
Die Trilogie sie zu knechten, meinst du?
Ja, genau.
Ja, genau. Und so ist der Herr der Ringe entstanden. Natürlich ist es nicht das Ende von Tolkiens Geschichte. Herr der Ringe wurde über 150 Millionen Mal verkauft, gilt als eines der am besten verkauften Bücher. Viele andere bekannte Werke und Unterhaltungsmedien wurden von den Büchern inspiriert. Legend of Zelda, Dungeons and Dragons, etc., etc. Und viele von Tolkiens Begriffen, zum Beispiel Orc, haben es auch ins Oxford English Dictionary geschafft, was ihm als Philologe und Sprachwissenschaftler sicher gefallen hätte. Damit wir aber noch das Ende von Tolkiens Geschichte hören. Seine Frau Edith ist 1971 gestorben. Er schrieb damals an seinen Sohn Christopher: "Ich nannte Edith niemals Lúthien, die Figur, zu der sie inspiriert hat, aber sie war die Quelle der Geschichte, die im Laufe der Zeit zum Hauptteil des Silmarillion wurde."
Oh, ist das schön.
"Sie wurde zuerst in einer kleinen Waldlichtung voller Schierlinge in Roos, Yorkshire, erdacht, wo ich 1917 für kurze Zeit das Kommando über einen Außenposten der Humber-Garnison hatte und sie eine Weile bei mir leben konnte. Damals war ihr Haarraben schwarz, ihre Haut klar, ihre Augen heller, als du sie je gesehen hast, und sie konnte singen und tanzen. Aber die Geschichte ist schiefgegangen und ich bin übrig geblieben. Und ich kann nicht vor dem unerbitterlichen Mandos flehen." Das ist das, was Lúthien in der Geschichte getan hat für Beren. Auf Ediths Grab steht in Oxford unter ihrem Namen Lúthien eingraviert, in Erinnerung an die Figur und die Geschichte, die sie inspiriert hat. Und Tolkien selbst, der dann 1973 verstorben war, liegt neben ihr. Und unter seinem Namen wurde Beren eingraviert. Und das ist dann das Ende der Geschichte.
Ein Literat durch und durch. Ein bisschen Gänsehaut. So romantisch.
Ja.
Romantisch.
Das wäre meine Geschichte. Jetzt kannst du loslegen, jetzt bin ich gespannt.
Okay. Also ich stelle mir ja Tolkien immer Pfeife rauchen in seinem Büro über mit tintenverschmierten Händen sitzend und in den Garten hinausschauen vor. Ich finde auch so Dokus über ihn urgemütlich. Also irgendwie ist es schon ist so gruselig. Herr der Ringe Würd ist so dieser... Die Hobbington und von da dieser Startpunkt zu haben, das ist mir so, ja, keine Ahnung. Das ist, wo ich sage, Fantasy holt mich ein bisschen ab, weil es so das Gefühl, du kriegst das in jedem Winter, denke ich mir, jetzt lese ich doch einmal Herr der Ringe fertig, weil sowas heimelig Gemütliches hat.
Ja, ich finde, ich stelle mir ihn auch so richtig so als Hobbit vor. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er da so in seiner Höhle sitzt und dann gemütlich an Haufen gutes Essen isst und trinkt. Ich kann mir Tolkien gut vorstellen. So.
Du sagst, Hobbits reden ja immer vom Essen, die sind ein bisschen wie wir Bibliothekaren.
Ne? Das stimmt, absolut. Ja.
Also, ich bin die komplett andere Richtung gegangen. Hast du es gerade schon gesehen, wo ich meine Notizen
vorgesetzt
habe? Ich habe meine Notizen nämlich gerade ein bisschen umgeschickt, komplett auf den Tisch liegen lassen und gedacht, vielleicht hat die Pia aus Versehen was gelesen. Meine Geschichte spielt im Jahr 2024. Ja?
So ein Neujahr.
Genau. Und zwar geht es bei mir um Argyle.
Die Katze!
Genau, also Argyle ist keine Katze, aber du kannst dann erzählen, worum es was es mit der mysteriösen Katze auf sich hat. Für an denen das komplett vorbeigezogen ist. Argyle ist ein am 1. Februar 24 veröffentlichter Spionage-Thriller, der in der Filmbranche für einiges Aufsehen gesorgt hat. Der Film basiert nämlich auf einem gleichnamigen Buch von der Autorin Ellie Conway. Das Buch ist allerdings im Vergleich zum Film wahrscheinlich ein bisschen weniger bekannt, besonders jetzt, wo der Film ja schon seit einer Weile draußen ist. So, und jetzt kommen wir zur Entstehungsgeschichte des Romans Argyle. Und was das mit dem Film zu tun hat, wird daraus dann ersichtlich. Stellt euch vor, ein Spionageroman, der plötzlich auf der Bildfläche erscheint. Und er löst in Hollywood einen riesigen Hype aus. Und zwar noch bevor das Buch überhaupt auf dem breiten Markt und damit in den Händen von der gemeinen Leserin und des gemeinen Lesers landet. Ein Werk, das scheinbar über Nacht geschrieben wurde. Und das wird zur Vorlage für einen der meisterwarteten Filme des Jahres hergenommen. Doch als die Neugier der Öffentlichkeit wächst, beginnen Gerüchte zu brodeln. Wer ist denn diese mysteriöse Ellie Conway? Und wie konnte ein solch unbekanntes Buch so schnell die Aufmerksamkeit von Hollywood-Giganten auf sich ziehen?
Gibt's die Autorin gar nicht? Habe ich jetzt schon was verraten?
Hast du das? Kennst du die Geschichte?
Nein, ich kenne sie nicht. Ich kenne nur den Trailer mit dieser Katze. Das ist das, was ich weiß.
Du bist auf einer heißen Spur.
Ah, okay.
Alles begann, als Argyle, ein bis dato unbekannter Roman von einer ebenso unbekannten Autorin namens Ellie Conway, in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Schnell verbreitete sich die Nachricht, dass der gefeierte Regisseur Matthew Vaughn die Filmrechte erworben hatte. Und das noch bevor das Buch veröffentlicht war. In Hollywood begann es zu brodeln und schon bald standen große Namen wie Henry Cavill und Dua Lipa auf der Besetzungsliste des Films. Die Spannung stieg. Doch es blieben viele Fragen offen. Wer war Ellie Conway? Warum hatte niemand jemals von ihr gehört? Und wie konnte ein Debütroman solche Wellen schlagen? Jetzt kommen wir zum Juicy Part. Schnell verbreiteten sich im Internet Gerüchte und Verschwörungstheorien. Einige vermuteten, dass Conway das Pseudonym eines etablierten Autors war, der sich einen Spaß daraus machte, die literarische Welt zu täuschen. Andere glaubten, dass das Buch vielleicht von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden sei. Ein gewagtes Experiment sozusagen, um die Grenzen der modernen Technologie auszuloten. Eine populäre Fantheorie besagt, dass niemand anderes als Taylor Swift die wahre Autorin des Romans
Taylor Swift ist überall.
Diese Theorie ist entstanden, weil der Titel des Buches und bestimmte Handlungselemente angeblich Parallelen zu Swifts Leben und Kunstwerk aufweisen. Fans haben spekuliert, dass Swift unter dem Pseudonym Ellie Conway geschrieben hat, um ihr schriftstellerisches Talent auf neue Weise auszudrücken, während sie gleichzeitig ihre Liebe zum Spionagegenre in einem kreativen Projekt verwirklicht. Und du hast ja schon die Katze erwähnt. Taylor Swift hat ja eine berühmte Katze, seine Scottish Fold. Was hast du denn vorhin mit Katze gemeint?
Also ich weiß, ich habe nur den Trailer gesehen und irgendwie ist da jeder hinter dieser Katze her. Und die ist auch ganz prominent auf dem Poster oben. Und ich weiß nur, dass es, glaube ich, ist es die Katze vom Regisseur oder die Katze von der Schauspielerin?
Es ist die Katze vom Regisseur, von Matthew.
Genau.
Der hat nämlich genauso wie Taylor Swift so eine Katze. Und dann hat die Leute auch zum Spekulieren gebracht, dass zum Beispiel dieser Rucksack, wo die Katze mal drin sitzt, die mit dem Fenster nach außen.
Ja.
Das ist auch was Taylor Swift populär gemacht hat. Diese Katzenrucksäcke, das hat Taylor Swift in die Masse getragen.
Trend gestartet.
Während die Spekulationen also ins Unermessliche wuchsen, begannen JournalistInnen und BuchliebhaberInnen gleichermaßen nach Antworten zu suchen. Wer war Ellie Conway wirklich? Die wenigen verfügbaren Informationen über sie schienen widersprüchlich und niemand konnte ein Interview oder einen öffentlichen Auftritt von ihr nachweisen. Doch gerade als die Gerüchteküche auf dem Höhepunkt brodelte, kam die überraschende Auflösung. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Ellie Conway tatsächlich Pia, du hast, you called it.
Erfunden ist.
Exakt. Sie existierte nicht oder zumindest nicht so, wie man es erwartet hätte. Argyle, das Buch, war das Projekt einer ausgeklügelten PR-Strategie, entwickelt von einem Team von Marketing-Experten und GhostwriterInnen. Die mysteriöse Autorin war nichts weiter als eine Fassade, geschaffen, um das Buch zu einem Ereignis zu machen.
Also funktioniert hat's.
Funktioniert hat's. Die Ghostwriterinnen waren Terry Hayes und Tammy Cohen und haben den Roman im Auftrag von Penguin gemeinsam verfasst. Es war also sogar eine Auftragsarbeit, wobei jeder von ihnen an verschiedenen Kapiteln und Figuren arbeitete. Der Plan war, einen Hype zu kreieren, der das Buch über das übliche Maß hinaus bekannt machen würde, und es funktionierte. Aber die wahre Meisterleistung lag eigentlich in der Inszenierung dieser ganzen Sache. Indem sie Ellie Conway als unbekannte, mysteriöse Autorin präsentierten, schafften es die Macher, die Neugier und das Interesse der Öffentlichkeit auf das Buch zu lenken. Und diese Gerüchte und Theorien war genau das, was die Marketingleute beabsichtigt gehabt haben. Natürlich, um den gleichnamigen Film zu bewerben. Dieser Marketing-Gag entsprang halt den ProduzentInnen, aber auch Matthew Vaughn als Regisseur, der das so...
Also es war von Anfang an im Grunde als Film geplant und sie wollten nur das Buch machen, um einen Hype zu kreieren.
Und es wird glasklar, wenn man sich jetzt zum Abschluss nochmal die Timeline anschaut. Der Film wurde nämlich bereits im Juni 2021 angekündigt, während der Roman erst im Jänner 2024 veröffentlicht wurde.
Okay.
Also ist es eigentlich gar nicht möglich, dass der Roman...
Die Basis für den Film ist.
Genau. Und der Film selber hatte dann auch schon Premiere am 24. Jänner und wurde am 1. Februar veröffentlicht. Also das geht alles hinten und vorne nicht auf. Jetzt ist zum Abschluss die Frage, ob sich dieser ganze Aufwand denn dann gelohnt hat, weil Ellie Conway als Autorin ist auch eine Figur dann im Film tatsächlich, wo sie auch Autorin ist.
Das ist die nachher diesen Thriller oder diesen Spionagefilm schreibt, oder?
Genau. Ja. Genau. Das ist quasi der Gag da dran. Hat sich das gelohnt? Naja, bei den KritikerInnen ist es nicht sonderlich gut angekommen. Nur ein Beispiel von vielen auf Rotten Tomatoes, das ist eine Website für Filmrezensionen, hatte eine Bewertung von 4,9 von 10 möglichen Punkten.
Oh.
Und wie fandest du meine Geschichte?
Sehr amüsant. Also ich habe das ein bisschen mitgekriegt durch den Trailer und die Plakate, die eben online die Runde gegangen sind. Aber und eben wegen dieser Katze, die ist sofort ein Star Wars online, das ist klar, aber Katzen werden das irgendwie immer. Aber sehr amüsant, jetzt weiß ich auch, warum das so ein Hype worden ist. Alles nur erfunden. Und ich habe schon gedacht, dass es von selber so passiert.
Ja. Manchmal ist man, also ich bin da immer naiv und denke mir, oh cool.
Eben. Und dann ist es doch alles nur von den großen Menschen im Hintergrund kreiert.
Und das Lustige ist, dass die Leute sich dann so im Kreis drehen online und dann eigentlich denen total in die Hände spielen.
Ja. Aber mein. Ja, und jetzt geht die Frage an euch. Wie haben euch unsere Geschichten gefallen? Welche unserer Geschichten ist besser?
Ah, oh, geil.
David und Henry. Sagt uns eure Meinung unter dem Hashtag gemeinsam besser auf Instagram unter stadtbibliothek.innsbruck oder per Mail unter
post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at
oder auf Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Meinungen und ihr könnt gerne auf Instagram abstimmen, welche Geschichte besser war.
Stimmt unbedingt ab, weil wir müssen, die Pia und ich müssen noch eine Wette abschließen und wer 5-mal gewinnt, muss dem anderen, weiß ich nicht, dann Bubble Tea ausgeben oder so.
Ich bin für Fitzers, das sind uns immer.
Ja, aber Pizzas haben wir stetige Zufuhr.
Ja, das stimmt.
Bubble Tea ist was, wo man.
Ja, Bubble Tea magst nur du.
Haben wir nie probiert.
Ah, du hast noch nie probiert, okay.
Wir denken uns was aus, aber die Gewinnerin wird profitieren.
Genau.
Intern.
ja, und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.